Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Das ist was ganz Intuitives, was irgendwie alle einsetzen und anwenden, aber wir wissen kaum was darüber. Und das ist auch so ein Startpunkt vielleicht für diese Forschung für mich gewesen. Warum üben irgendwie alle langsam, aber die Bewegungsabläufe sind ja völlig anders. Also warum wird das eingesetzt, wenn es dann doch relativ wenig mit der eigentlichen Aufführungssituation zusammenhängt? Aber ich glaube, wenn man sein eigenes Überverhalten aufzeichnet, sieht das bei vielen doch ziemlich ähnlich aus. Also ich glaube, wie oft wir bestimmte Passagen wiederholen, machen wir uns manchmal gar nicht bewusst. Und umso wichtiger auch andere Methoden einzusetzen.
Würden Sie sagen, es gibt wissenschaftlich gesehen die perfekte Übezeit für jeden von uns? Also ganz individuell gesprochen?
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich alle zwei Wochen mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl persönlichsten Themen. Das Üben. Mein Gast heute ist Professor Dr. Clemens Wöllner. Gemeinsam mit einer Doktorandin hat er 2023 eine Studie zum langsamen Üben veröffentlicht. Aufmerksame Newsletter-Leserinnen und Leser werden sich sicher erinnern. Eine erste Zusammenfassung der Studie gab es nämlich dort vor ein paar Wochen. Aber ich war neugierig und bin nach Freiburg gereist und wollte von meinem Gast genauer wissen. Was bringt langsames Üben nun wirklich und wie übt man möglichst effektiv langsam? Aber wir haben auch darüber gesprochen, wann es weniger sinnvoll ist, langsam zu üben, welcher Methodenmix am effektivsten ist und auch kurz einen Ausflug in das zweite Forschungsgebiet meines Gastes gemacht, Zeitforschung. Ich bin neugierig, wie ihr langsames Üben in eurem Übealltag nutzt. Schreibt es gerne in die Kommentare oder nehmt an der kleinen Umfrage hier direkt auf Spotify teil. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie?
Konzentriert, Zeit verbringen mit dem Instrument oder der Stimme. Und ich würde sagen, einen guten Wechsel hinzubekommen zwischen dem Fokus auf was sehr Spezielles, was man verbessern will, wo man was erreichen möchte und aber dann auch dabei nicht den Blick zu verlieren für das große Ganze. Also dass man das ganze Musikstück noch mit im Blick hat und dann einen guten Wechsel eben hinbekommt zwischen dem Speziellen und dem Ganzen.
Sehr spannend, da werden wir auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen, da bin ich mir ganz sicher. Gibt es aktuell eine Musik, die bei Ihnen in Dauerschleife läuft?
Dauerschleife so gut wie nie bei mir, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch sehr die Stille schätze. Und wenn ich Musik höre, dann ist es oft so, dass ich das konzentriert mache und kaum im Hintergrund. Also deswegen Dauerschleife, das ist nicht so ganz mein Ding. Mhm. Aber ich höre sehr gern französische Musik, so um die Jahrhundertwende, um die letzte Jahrhundertwende. César Franck, Maurice Ravel, die regen mich und sprechen mich sehr an. höre aber auch gerne Experimentelles. Nick Bertsch zum Beispiel habe ich vor einer gewissen Zeit entdeckt.
Der auch schon Gast im Podcast hier.
Ja, ich glaube, ne, das habe ich auch gesehen. Das fand ich ganz spannend. Also so auf den ersten Blick sehr reduzierte Musik, die dann aber doch eine ganz erstaunliche Komplexität hat, auch in der Wahrnehmung. Ne? Also finde ich hochinteressant und auch so ein bisschen was Technisches hat vielleicht, ne, auf den ersten Blick. Ich mag aber auch gut gemachte Popmusik. Also es ist ein großes Spektrum und es hängt auch immer ein bisschen von der Situation ab und ob ich eben bewusst dahin höre, was in der Regel schon der Fall ist, wenn ich Musik höre.
Mhm. Um vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern Sie so ein bisschen näher vorzustellen, habe ich mir ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt. Sie haben einen Joker, das heißt, bei einem dürfen Sie weitersagen. Bei allen anderen bin ich sehr gespannt, wie Sie sich entscheiden würden. Es sind insgesamt 10 Fragen. Konzert oder gemütlicher Musikabend zu Hause?
Konzert.
Freiburg oder Hamburg?
Freiburg, ganz klar. Ich bin ja von Hamburg nach Freiburg gezogen.
Zeit reisen oder Zeit anhalten?
Zeit anhalten.
Warum?
Ich glaube noch nicht so ganz, dass Zeitreisen funktioniert.
Aber das andere schon, oder?
Aber das Zeitanhalten, das funktioniert. Doch, das funktioniert. Und das kann eben auch über Musik funktionieren. Und das ist das Spannende, dass wir auch so Zeit uns herausnehmen mal für einen Moment. Aber wenn die Zeitreisen funktionieren würden, dann wäre das, glaube ich, fast noch spannender.
Mit Anhalten meinen Sie dann schon das Ausdehnen von Zeit, ne?
Das Ausdehnen von Zeit und also so Anhalten im Sinne, dass es sehr gestreckt ist und dass wir im Moment auch in bestimmten Momenten die Zeit einfach vergessen, dass wir außerhalb der Zeit zu sein scheinen.
Mhm. Wenig und oft oder selten und viel?
Das sind doch schon Gegensätze in sich, oder?
Ja. Sie okay. können dafür den Joker ja auch verwenden, wenn Sie wollen.
Ja, nee, aber jetzt muss ich erst mal ein bisschen nachdenken, weil da könnte man jetzt auch philosophische Sachen wenig und oft oder selten und viel. Ich glaube dann selten und viel und mit besonderer Intensität, ja.
Ah, krass. Routine oder Abwechslung?
Beides, geht das?
Das wäre dann der Joker.
Das wäre dann der Joker. Nein, ganz genau beides, weil hier wäre das so wichtig, einfach da eine gute Balance zu finden. Also ich kann mich da nicht entscheiden.
Wir hatten ja das Zeitthema gerade schon so ein bisschen angeschnitten gehabt. Wenn ich Sie so ganz salopp als Zeit, also auch als Zeitforscher bezeichnen würde, dann hatten wir ja vorher schon auch den Fall, dass man das Gefühl hat, dass die Zeit stehen bleibt und dass die Zeit so in anderen Situationen irgendwie schier irgendwie endlos zu sein scheint für einen. Ist sowas Gegenstand Ihrer Forschung, beziehungsweise lässt sich diese Zeitwahrnehmung irgendwie auch aufs Üben übertragen? Also gibt es da irgendwie Abstraktionsmöglichkeiten fürs Üben?
Ja, absolut. Ich meine, wir haben ja eine ganze Menge an Studien durchgeführt, wo wir auch das langsame Üben in den Fokus genommen haben. Da haben wir diese Zeitfrage auf jeden Fall drin. Da werden wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen kommen, nehme ich an. Aber die Frage einfach, wie wir Zeit gestalten in der Musik, das ist natürlich etwas, was schon sehr lange eine Rolle spielt in der Forschung. Also wie Zeit sowohl im Kleinen, was das Mikrotiming betrifft, gestaltet werden kann, um dann explosive Aspekte besonders hervorzuheben, aber auch im Großen, also wie bestimmte Bögen und bestimmte Spannungsbögen und bestimmte größere Strukturen gestaltet werden können. Das ist, denke ich, ganz relevant fürs Üben. Und wir können aber auch bei dem Thema Zeit auf viele Aspekte eingehen, die auch nicht nur in der Musik eine Rolle spielen, sondern darüber hinaus, wie das Flow-Konzept, dass wir das Gefühl haben, wir vergessen das Hier und Jetzt. Und was wir erforscht haben, ist eben auch besonders die Zeitdehnung in der Wahrnehmung. Ne? Also wenn Musik anders beschaffen ist, wenn Musik sehr, sehr komplex ist, sehr viele Ereignisse hat, dass wir dann das Gefühl haben, die Zeit hat oder die Zeitdauer war länger dieses Musikstücks. Aber im Moment, und das ist vielleicht ein bisschen das Paradoxe, erleben wir, wenn wir sehr viele Ereignisse haben, dass es irgendwie schneller vergeht. Mhm. So, ne? Also in der Retrospektive, wenn wir dann das angeben, wie viele Sekunden waren das, dann sagen wir, das waren mehr Sekunden, als es in Wirklichkeit waren vielleicht. Aber im Moment selbst erscheint uns das dann besonders schnell zu vergehen. Und ich glaube auch, wenn wir vielleicht üben und dann sehr komplexe Stücke spielen, dass wir im Moment selbst häufig dann einfach das Gefühl haben, die Zeit vergeht sehr schnell.
Mhm. Wenn Sie gerade diese großen Bögen ansprechen und auch dann dieses, ich nenne es mal Mikrotiming, also wo quasi in der Musik die Zeit sich platziert da, Gibt es denn da abseits von Flow schon direkte Überträge, wie man quasi diese Erkenntnisse aus der Forschung fürs Üben nutzbar machen kann?
Da ist sicherlich auch zum Teil noch mehr Forschung notwendig. Mhm. Das ist erstmal so die erste Antwort hier darauf. Aber vieles davon ist erstmal wirklich tatsächlich Grundlagenforschung. Mhm. Das sollten wir an dieser Stelle schon mal festhalten. Das sind aber Möglichkeiten durchaus, müssen wir ein bisschen überlegen. Also im Zusammenhang mit mentalem Üben spielt das auf jeden Fall eine Rolle, weil wir da häufig, wenn wir Untersuchungen machen, wo Menschen die Zeitdauer schätzen sollen, die sie ein Stück mental spielen, Abweichungen haben, ne, von dem, wenn sie es real spielen. Also das heißt, beim mentalen Üben passiert auch irgendetwas mit der Zeit. Ne? Und wir haben mal vor vielen, vielen Jahren eine Studie durchgeführt in London, wo die Leute dazu tappen sollten, also sollten den Puls mit angeben, während sie sich im Kopf was vorgestellt haben, also quasi mental geübt haben, aber eben mit tappen. Und da haben wir festgestellt, dass es halt dann doch sehr viel schneller war, als wenn sie jetzt das real gespielt hätten. Ne? Mhm. Also das heißt, ich glaube, das mentale Üben ist immer ein bisschen schneller. So, ne?
Na, spannend.
Ja.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Würden Sie sagen, es gibt wissenschaftlich gesehen die perfekte Übezeit für jeden von uns? Also ganz individuell gesprochen?
Individuell ja, aber das hat genau was damit zu tun. Oder auch das haben wir mal untersucht. Wir haben da in Hamburg auch Studien durchgeführt zur Chronobiologie, wo ein Doktorand von mir, David Hammerschmidt, sich mit der Frage befasst hat, ob es Unterschiede macht in der Zeitwahrnehmung und im Zeitempfinden und auch im Tappen, ob jemand eine Eule ist oder eine Lerche ist. Und wir haben festgestellt, dass diejenigen, die jetzt eher nachts sehr aktiv sind, also die Nacht durchfeiern, dass sie früh, wie man das vielleicht auch aus anderen Bereichen schon kennt, länger brauchen, um in die Gänge zu kommen und auch langsamer dann einen Puls angeben, als sie es dann abends tun würden. Die Frühaufsteher bleiben relativ gleich den ganzen Tag über. Und das heißt, dass auch die optimalen Übezeiten sich nach der Chronobiologie jedes Einzelnen zum Teil richten. Also das wäre so ein ganz direkter Aspekt, den man übertragen kann. Und dann hat jeder sicherlich seine optimale Zeit. Mhm. Und aus der Expertiseforschung wissen wir, dass für viele trotzdem der Vormittag, ne, der mag bei einigen ein bisschen zeitiger beginnen, bei anderen ein bisschen später, je nachdem. Aber dass der Vormittag häufig eine sehr produktive Phase ist. Mhm. Und dann nochmal so die Nachmittagsphase. Ne? Also das ist jetzt so generalisierend, aber sehr abhängig von vielen individuellen Faktoren.
Spannend. Fragen stellen oder Fragen beantworten?
Fragen stellen.
Einsicht oder Weitsicht?
Einsicht.
Laut oder leise?
Leise.
Langsam oder schnell?
Langsam, weil wir das natürlich jetzt über viele Jahre untersucht haben auch. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt so bestimmte Zusammenhänge, wo auch schnell sehr viel Spaß macht, zum Beispiel beim Fahrradfahren. Ja. Oder auch natürlich virtuose Musik kann wunderbar sein.
Ja. Ja. Die Frage war auch eher so ein bisschen als kleine Brücke für mich gedacht, um vielleicht ganz sanft zu Ihrer Studie überzuleiten. Sie haben vor inzwischen 3 Jahren eine Studie gemacht, auch mit Ihrer Doktorandin zusammen, Emma Ellingham, wo Sie über 250 Antworten von HobbymusikerInnen als auch von ProfimusikerInnen ausgewertet haben, die Fragen dazu beantwortet haben, wie sie langsames Üben in ihrem Überalltag nutzen. Was würden Sie denn jetzt sagen, rückblickend betrachtet, wären so die 3 größten und wichtigsten Erkenntnisse, die Sie aus der Studie gezogen haben?
Ja, also zunächst erstmal, es ist sehr, sehr spannend, dass fast alle langsam üben. Ne, das ist etwas...
Die Wunderwaffe, ne, so ein bisschen.
Ja, ne, das ist was ganz Intuitives, was irgendwie alle einsetzen und anwenden, aber wir wissen kaum was darüber. Und das ist auch so ein Startpunkt vielleicht für diese Forschung für mich gewesen. Das hat mich fasziniert. Warum üben irgendwie alle langsam, aber... Die Bewegungsabläufe sind ja völlig anders. Ne? Also das heißt, das ist bei fast allen Instrumenten sind das völlig andere Bewegungen, die da vollführt werden. Und was passiert da? Und beim Gesang ist es natürlich, wenn man langsam singt, sind es auch andere Muskelanspannungen und andere physiologische Vorgänge. Also warum wird es eingesetzt, wenn es dann doch relativ wenig mit der eigentlichen Aufführungssituation zusammenhängt? Hm. Ja, und das war so eine Startfrage. Und dann haben wir das in zwei Studien, zwei Analysen näher analysiert und näher erforscht. Und in der einen waren halt, wie Sie gesagt haben, ne, dann 250 ungefähr, die dann qualitativ ausgewertet worden sind, Antworten oder Befragte. Und bei der anderen waren es, glaube ich, über 360, die dann aus der ganzen Welt kamen, über 40 Länder und verschiedene Genres, verschiedene Expertisegrade. Aber das Interessante ist, alle haben wirklich langsam geübt. Ne? Also das ist erstmal so ein Befund. Und Sie haben ja noch nach weiteren Highlights vielleicht gefragt. Und das, was man dazu noch sagen kann, dass es ja unterschiedliche, ganz unterschiedliche Funktionen für die Menschen da gibt, die langsam üben. Es können technische Aspekte sein, es kann mit der Gestaltung des Ausdrucks zusammenhängen, aber auch generell zur Vorbereitung, zur Aufwärmung sind unterschiedliche Aspekte, wie gesagt. Und ja, man könnte sagen, vielleicht, dass das langsame Üben auch hilfreich sein kann, um Fehler zu vermeiden. Also ich glaube, das kann so für die Strukturierung und auch für das, was man so als Selbstregulation bezeichnet, auch nochmal eine ganz hilfreiche Sache sein. Aber nicht in allen Punkten ist es, oder nicht in allen Situationen ist es immer hilfreich. Also auch das haben wir herausgefunden. Manchmal kann es auch weniger positiv belegt sein, das langsame Üben.
Mhm. Wenn man vielleicht da so ein bisschen der jetzt mehr oder weniger chronologisch vorgehen möchte. Ich fand es ganz spannend, das haben Sie auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, diese, ich mag das Wort Fehlervermeidung nicht so, aber nicht Fehler machen, nennen wir es mal so.
Ja, ja.
Beim ersten Durchlauf, wenn man irgendein Stück neu macht.
Genau, auch fehlerfrei, ne? Vielleicht.
Genau, fehlerfrei
also, ist. Jetzt, dass man sich nicht bewusst setzt darauf, ich darf auf keinen Fall Fehler machen, ne?
Genau.
Aber dass man dann eine Möglichkeit findet, fehlerfreies Üben, dass man das so, die Parameter so einstellt, eben durch die Reduktion des Tempos, dass man da gar nicht erst in Versuchung kommt, viele Fehler zu machen, ne?
Ganz genau, ja. Und ich fand es ganz spannend, Sie hatten das so ein bisschen versucht zu erklären, wenn man quasi jetzt versucht, das so ein bisschen rauszuzoomen und so ein bisschen methodisch drauf zu blicken, mit dieser Cognitive Load Theory, weil quasi Temporeduktion ein Faktor ist. Es gibt, glaube ich, drei Faktoren, helfen Sie mir. Es gibt die extrinsische Cognitive Load. Mhm. Gibt es die intrinsische?
Gibt's auch, genau.
Und ja. Die Germane. Heißt das so? Wird es ausgesprochen?
Genau, ne? Germane, also die jetzt eigentlich, ne? Oder die, mhm. die jetzt dem Inwohn. Genau, ne? Also das könnte man so unterteilen in diese drei Bereiche. So wird das in der Allgemeinforschung gemacht und wir haben das zum Teil eben auch in der Studie dann so gesehen. Ja, also die kognitive Belastung, wie wir sie auch einfach bezeichnen können, hängt einfach damit zusammen, dass das Arbeitsgedächtnis eine beschränkte Kapazität hat. Ne? Mhm. Da vielen ist ja da diese berühmte Zahl 7 bekannt, die auf den Miller aus den 50er Jahren zurückgeht. Das gilt heute als überholt. Mhm. Warum? Weil wir einfach ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, Sachen zu strukturieren. Also wenn wir eine Expertise haben in einem bestimmten Bereich und die ganze Zeit hochkomplexe harmonische Musik hören, dann sind für uns komplexe Akkorde, die für andere vielleicht aus vielen Einzelinformationen bestehen, einfach eine Information, also ein Chunk, eine Einheit. Und dann können wir das als eine Einheit mit anderen kombinieren, auch in unserem Arbeitsgedächtnis. Also das heißt, es ist immer was sehr Individuelles, ne? Mhm. Wie hoch diese Zahl der Einheiten ist, die wir gerade jetzt im Arbeitsgedächtnis im Moment speichern können. Und die kognitive Belastung steigt halt an, wenn das Material komplexer wird. Ne? Und das wäre dann intrinsisch, also es hat was mit dem Material an sich zu tun, mit dem Musikstück. Es kann aber eben auch diese extrinsische kognitive Belastung sein, wenn das mit bestimmten Vorstellungen oder auch Handlungsanweisungen, die wir damit verbinden, zusammenhängt. Also, dass wir ja, das Tempo eben auf einmal sehr schnell spielen, dann kann die extrinsische kognitive Belastung steigen. Oder wir können sie reduzieren, wenn wir langsam üben, wenn wir vielleicht nur einen Teil üben, wenn wir beim Klavier beispielsweise nur mit einer Hand das spielen, dann können wir die extrinsische kognitive Belastung reduzieren.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil ich fand es nämlich in der Studie beim Durchlesen sehr spannend, dass Sie geschrieben haben, ich verkürze natürlich jetzt, aber dass es, wenn man es so runterbricht, hilfreich ist beim Üben auf jeden Fall, die extrinsische Cognitive Load, also die kognitive Belastung zu verringern, mhm. Beispielsweise durch Temporeduktion, damit es quasi machbarer wird für das Arbeitsgedächtnis von uns, damit quasi die germane kognitive mhm. Belastung gefördert wird. Da habe ich mich gefragt, was quasi außerhalb von Temporeduktion noch denkbar wäre, um genau das zu machen, weil Sie haben es gerade schon gesagt, also bis auf nur Teilbereiche üben, ist mir gar nicht mehr so viel eingefallen.
Ja, das ist ja auch dann das Schwierige, ne? Aber ich denke, was viele intuitiv natürlich auch machen, bestimmte Abschnitte mhm. zu üben. Ne? Und da gibt es eine sehr, sehr spannende Studie auch von Roger Chaffin. Wir hatten, glaube ich, im Vorfeld mhm. schon mal darüber auch gesprochen. Roger Chaffin und Gabriela Imre. Und Gabriela Imre ist eine Pianistin und Roger Chaffin ein Psychologe. Und die haben sich zusammengetan und haben ein Studium durchgeführt. Und da wurde sichtbar, dass sie immer an verschiedenen Punkten ansetzt und verschiedene Merkpunkte hatte dann auch im Stück und eben wirklich kurze Segmente geübt hat, ne? Mhm. Und dann viel das wiederholt hat. Also das ist eine Sache, die da vielleicht zu sagen ist und die da sehr relevant ist, dass man so kurze Abschnitte übt, denke ich. Dann gibt's weitere Möglichkeiten natürlich. Also das, was man sogenannte Chunks bildet, ne? Das wären diese kurzen mhm. Abschnitte, kurze Sinneinheiten und dann auch das mit bestimmten Merkpunkten versieht, die man dann auswendig lernt. Weitere Möglichkeiten sind natürlich, dass man den Rhythmus einfacher gestaltet, ne? Dass man versucht, erstmal die Töne zu treffen und vielleicht jetzt sehr komplexe Rhythmen vereinfacht. Dass man
das ist noch extrinsisch oder ist das schon intrinsisch dann?
Das würde ich sagen, ist so ein bisschen zwischen beiden, weil man das Material ja auch verändert. Aber dadurch, dass es jetzt eine Art Instruktion oder Handlungsanweisung auch ist, spiele das so und so, das würde ich sagen, ist dann schon auch extrinsisch. Ja. Mhm.
Ja. Wenn wir nochmal so ein bisschen auf diese Zeitfrage gehen, dann ist ja langsam nicht gleich langsam. Ne? Also es gibt ja so das berühmte Tempo 60, in dem alle so gern üben, was für viele langsam ist. Aber das kann ja auch variieren. Gibt es da in Ihrer Studie ungefähr so einen Richtwert, wo das langsame Üben beginnt? Oder also irgendeine Art Orientierungswert, dass man sagen kann, okay, alles unterhalb von Tempo 75 ist auf jeden Fall langsam geübt in der Studie und was drüber ist, ist schon zu schnell, weiß ich nicht. Also gibt's so einen Richtwert, den man da festlegen kann?
Ja, das wäre doch wunderbar, ne? Wenn man so eine Art Tempo, Lento, Giusto oder sowas hätte. Nein, gibt's natürlich nicht, ne? Weil das ist ganz klar, es liegt auf der Hand individuell verschieden, je nach Expertisegrad und es ist auch abhängig vom Stück, ganz klar, wie komplex das Stück ist, welches Genre, welche Art von Stück und ja, wir differenzieren natürlich immer gerne in der Wissenschaft und sagen, das ist immer abhängig von dieser oder jenen Variablen. Das ist dann manchmal für die Praxis vielleicht nicht unbedingt so hilfreich, ne, das zu übertragen. Andererseits hilft es uns davor, Empfehlungen vielleicht zu geben, die dann nicht für jeden passend sind oder umsetzbar sind. Ne? Aber vielleicht als einen Anhaltspunkt relativ gesehen wird das ja häufig so gemacht, dass dann mal das halbe Tempo genommen wird. Mhm. Und das, denke ich, kann sehr hilfreich sein. Aber ja, es kann hilfreich sein, weil man trotzdem irgendwie so in der metrischen Struktur bleibt. Aber ansonsten gibt es jetzt keine generellen Empfehlungen. Es kann natürlich sein, wenn Sie jetzt ein extrem schnelles Stück haben, eine Gig, meinetwegen in Press, die Presto gespielt werden soll, dass sie dann schon in einem Allegro dann relativ gemächlich daherkommt. Mhm. Ja.
Das heißt, es ist ja immer auch so ein bisschen abhängig davon, was der Fokus ist der einzelnen Übereinheiten. Wir hatten ja vorher schon dieses fehlerfreie Spielen angesprochen. Das kann ja ein Fokus sein. Dann wähle ich das Tempo natürlich so, dass mir das fehlerfreie Spielen noch möglichst gelingt. Wenn mein Fokus aber ein anderer ist, wenn Sie sagen, bei einer Jig zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass ein Fingersatz unter Umständen das Komplizierteste ist, um das in einem schnellen Tempo hinzubekommen, dann wäre auch vielleicht ein Tempo schneller zu wählen, weil ich dann im langsamen Tempo, ein zu langsamen Tempo macht dann auch wahrscheinlich gar keinen Sinn, das so zu machen, sondern man hat dann so ein Zwischending, dass es halt für den jeweiligen Übefokus, den man gerade in dieser Session irgendwie anstrebt, dass man das Tempo so wählen muss. Weil ich fand es ganz spannend, die Interviews die sie benutzt haben, waren ja Selbstauskünfte. Mhm. Und es wäre natürlich immer spannend zu wissen, wie am Ende das langsame Üben sich dann tatsächlich ausgestaltet bei den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also das fand ich so einen sehr interessanten Punkt, wie man dann genau vorgeht, wenn man dieses Wundermittel langsame Üben benutzen möchte.
Ja, absolut. Ja, und da haben wir auch ganz unterschiedliche Beschreibungen dann auch, wie das langsame Üben aussieht. Manche verwenden es auch wirklich zur Aufwärmung, ne, zur Vorbereitung, und das ist für sie das Entscheidende. Und für andere ist es dann eben wirklich das, dass sie an explosiven Details dann feilen und vielleicht die Klangfarbe besonders daran feilen wollen und da etwas Neues erreichen wollen. Also das sind sehr interessante, sehr individuelle Beschreibungen, genau.
Mhm. Wir hatten ja vorher schon ganz kurz von, ich nenne es mal in Anführungszeichen, möglichen Gefahren, die mit dem langsamen Üben auch daherkommen können, gesprochen. Und wenn man sich mal anschaut, das haben die Leute nicht nur langsam geübt, sondern das war quasi ein Baustein im Überepertoire. Gibt es Hinweise darauf, wie die Kombination von langsamen und schnellen Üben aussehen könnte? Also mir fällt da zum Beispiel sehr spontan dieses berühmte 1:2-Verhältnis ein von Eckhard Altenmüller. Es gibt ein sehr schönes Video auf YouTube, was ich an der Stelle mal gerne empfehle, aus Mannheim, wo er das Laufen und das schnelle Gehen vergleicht. Weiß nicht, ob Sie das kennen?
Mhm. Nee, kann ich nicht.
Das quasi schnelle Bewegung, weil ich kein Wissenschaftler bin, dass schnelle Bewegungen in einem anderen Gehirnareal passieren als langsame Bewegungen. Mhm. Und dass man nicht unbegrenzt schnell gehen kann, sondern ab einem gewissen Punkt der Körper das Bewegungsprogramm Laufen laden würde. Mhm. Und er hat gesagt, naja, also wenn man sich das so vorstellt, dass man das Tempo immer unbegrenzt steigern würde, also quasi das Metronom immer weiter nach unten schieben würde, da kommt der Punkt irgendwann, dass man nicht mehr schneller werden kann, weil das Bewegungsprogramm, was man quasi nutzt, um das Tempo zu steigern, ein anderes ist als quasi, wenn man sprunghaft das Tempo wechselt. Und er hat quasi vorgeschlagen, 1:2 quasi im Verhältnis, man macht quasi, wie Sie vorgesagt haben, halb so schnell einmal und dann im doppelten Tempo, also im Endtempo quasi, die Aufführung oder die Passage, die man quasi da machen muss. Was ja auch so ein bisschen Richtung Chunking auch geht und so. Mhm. Da fand ich es spannend. Also inwiefern ist die Kombination von langsamen und schnellen Üben in Ihrer Forschung da relevant gewesen? Gibt es dann einen Hinweis auf gute Verhältnisse, wie sich die beiden auch ergänzen können vielleicht?
Ja, ich denke, dass das schnelle Üben, dass das Üben im Tempo, was dann angestrebt ist, ist auf jeden Fall natürlich wichtig. Das ist gar keine Frage. Es gibt da jetzt, wenn wir mal den kleinen Schwenk machen zum mentalen Üben, wo wir, wie gesagt, auch zeitliche Abweichungen häufig haben. Da gibt es ja bei Leimer-Giese-Kegner diese Schule, die Anekdoten, dass dann nur durch mentales Üben es möglich ist, ein Stück dann auch aufzuführen, wenn man das wirklich sehr gut beherrscht. Beim langsamen Üben würde ich das jetzt nicht sagen. Also wenn man jetzt ein Stück nur langsam geübt hat und das hat jetzt eine gewisse Virtuosität, dann würde ich denken, das ist jetzt nicht hinreichend für die gute Vorbereitung. Ich hätte jetzt da auch kein ganz klares Verhältnis, was ich empfehlen würde, aber ich bin generell davon überzeugt, dass eine große Vielfalt und Abwechslung verschiedener Strategien helfen kann. Und ich denke mal, dass gerade am Anfang bei der Erarbeitung, wie das ja intuitiv auch eingesetzt wird von sehr vielen, das langsame Üben helfen kann, um eben dieses fehlerfreie erstmal, also die Frustreduktion sozusagen zu erreichen. Und dass man sich auch einen Überblick verschafft und so weiter, natürlich in der ersten Phase des Übens und später auch immer zur Bewusstwerdung von bestimmten Abläufen, von dem, was man musikalisch ausdrücken will. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt so und so viel Prozent langsam üben muss. Also ich glaube, das ist dann auch wiederum sehr individuell.
Mhm. Ja. Was meinen Sie mit Bewusstwerden zwischendurch dann?
Ja, dass man, vieles ist ja dann einfach automatisiert. Mhm. Und dass man sich die Frage stellt, ist das, was jetzt in den Fingern bei den meisten Instrumenten, was da passiert, ist das wirklich auch das, was ich höre und was ich hören möchte, was ich innerlich als Ideal, als Klangvorstellung habe. Und ich glaube, dass das langsame Üben auch nochmal sehr stark begünstigend wirken kann, dass man genau diese Bewusstmachung hat. Ne? Hat man jetzt die Klangfarbe erreicht? Ist es vielleicht die rhythmische Gestaltung so auch im verlangsamten Tempo, wenn man so vielleicht mit einer Art Ja, da, wenn man das in Zeitlupe spielt, wie mit einer Art Vergrößerungsglas dann drauf schaut, ne? Also das, die räumliche und die zeitliche Vergrößerung, ich glaube, da gibt's irgendwo Analogien auch. Mhm. Und das hängt eben auch mit der Auflösung zusammen, wie wir Ereignisse wahrnehmen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit dafür haben.
Ja. Bei Bewusstmachung fällt mir so ganz spontan ein, das kennt vielleicht jeder auch beim Üben, dass wenn man so eine Passage übt, die so schon automatisiert ist und die man so daher spielt und sich plötzlich dabei Gedanken macht, wie mache ich es eigentlich? Was machen die Finger dabei? Also man macht sich wirklich so bewusst, was die Motorik da eigentlich tut, dass dann Passagen nicht mehr funktionieren. Wäre das so ein typischer Fall von Bewusstmachung, wo dann noch nicht das Bewegungsprogramm so genau drin ist? Also dass man, und dass es dann automatisiert funktioniert, ist dann eher ein Zufall wahrscheinlich?
Ja, ne, das könnte sein, dass dann auf einmal irgendetwas passiert, vielleicht auch was man nicht unbedingt wollte. Und ich denke, das ist ja genau auch ein Ziel des Übens, dass man eine gewisse Kontrolle und Steuerung der Prozesse erreicht, die dafür notwendig sind, eben das Ideal einer Interpretation zu verwirklichen. Und vieles ist ja auch nachher überübt und dann nicht mehr so, wie es vielleicht intendiert ist. Ja. Mhm.
Sie hat am Anfang auch gesagt, dass es auch irgendwie Sachen gibt, wo das langsame Üben nicht funktioniert, beziehungsweise so Risiken, Gefahren, nenne ich mal in Anführungszeichen. Was wären das typischerweise dann?
Also ganz schlichtweg, es kann langweilig sein. Es ist doch viel schöner, ne, irgendwas jetzt dann im schnelleren Tempo zu spielen. Und ja, aber interessanterweise habe ich kaum das gehört, dass empfohlen wird, ein Stück schneller zu spielen.
Ne? Also das, über das eigentliche Tempo hinaus.
Über das eigentliche Tempo hinausgehend, genau. Ne? Das habe ich nirgendwo eigentlich gehört. Und das ist doch eine sehr interessante Sache, dass es nur in die eine Richtung geht.
Aber das kenne ich beispielsweise jetzt lustigerweise. Ich kenne Kollegen, die das machen.
Ah, okay. Ja. Ja. Das ist interessant. Ja. Und dann nur bei langsamen Stücken, oder?
Nee, also wo wirklich, also um das Gefühl zu haben, wenn irgendwie mal im Live-Konzert, das gibt es ja manchmal, Stücke zu schnell angezählt werden, dass man dann wüsste, okay, 10 BPM mehr, kriege ich den schnellen Lauf trotzdem noch hin. Also es geht eher quasi um Abtempo-Stücke, wo man dann sich so vergewissern möchte, okay, wenn es hart auf hart käme mal im Konzert, das würde auch schneller funktionieren, theoretisch.
Okay, also das kenne ich zum Beispiel. Also wenn die Dirigentin, der Dirigent dann auf einmal doch einen zu hohen Puls hat und das dann vielleicht sich überträgt in irgendeiner Form. Ja. Das ist sehr interessant. Aber das ist so eine Art Absicherung. Aber es ist in dem Sinn jetzt ja vielleicht dann nicht eine Methode, um das Stück vielleicht, na gut, technisch vielleicht noch ein bisschen besser zu beherrschen, ne, würde ich jetzt mal denken. Aber ja, aber sehr interessant, ja.
Gut. Ja.
Also das wäre eine Sache, wäre, ne, dass es eben weniger Spaß macht, könnte man sagen. Das andere ist, dass man vielleicht auch so ein bisschen im Detail sich verliert, könnte sein. Also das wurde von einigen auch geäußert. Überwiegend sind es natürlich positive Aspekte. Ne? Man würde es ja nicht machen, wenn man jetzt sich nicht davon irgendetwas verspricht. Aber dass man irgendwo stecken bleibt in Details. Und natürlich, was ich auch einen sehr relevanten Punkt finde, eben ist, dass man es eben doch wirklich nicht so eins zu eins auf das Reale oftmals übertragen kann. Gerade wenn man sehr, sehr langsam übt und die Motorik völlig anders ist, kann es sein, wenn man sich zu viel darauf verlässt und zu wenig wechselt zum realen Tempo, dass dann das, was man über die Motorik in Hinblick auf die Ausdrucksgestaltung erreichen möchte, dass das dann doch völlig anders ist.
Jetzt reden wir zwar irgendwie sehr eindimensional über das langsame Üben, aber wir haben ja vorher schon auch gesagt, dass das auf jeden Fall nur ein Baustein ist in dem ganzen Köcher, den wir an möglichen Methoden irgendwie mit uns tragen, wenn wir üben sind. Gibt es aus Ihrer Erfahrung rausgesprochen sinnvolle Kombinationen? Sie haben ja vorher auch schon so variantenreiche Üben angesprochen. Wie sich diese ganzen Methoden und Herangehensweise vom Üben gut kombinieren lassen?
Ja, also das Chunking hatten wir, glaube ich, auch schon angesprochen. Ne? Diese Abschnitte, die Segmente, ne? Was eben auch in der einen Studie, die ich erwähnt habe, von Chaffin und Imre so beeindruckend dargestellt wird. Da hat man wirklich den kompletten Übeprozess von dem ersten Anschauen des Stücks bis zur Aufführung unter die Lupe genommen und genau analysiert und eben festgestellt, wie gesagt, dass es da oft eine sehr bestimmte Auswahl ist von Abschnitten, die immer wieder geübt worden sind. Also das ist dieses in Segmente unterteilen. Ich denke, das ist eine Methode, die häufig verwendet wird und die sich natürlich sehr gut kombinieren lässt. Also man könnte einige Abschnitte langsam üben, andere Abschnitte wieder im richtigen Tempo Und das dann so zu segmentieren, ich denke, das ist sinnvoll. Und dann dreht man das um, dass die vorher schnell gespielt worden sind, dann langsam und so weiter. Eine andere Variante, was wir auch in unserer Studie mit erfragt haben, wäre die rhythmische Variation, ne, dass man ein Stück, was relativ komplex ist von der rhythmischen Gestaltung, einfach mal dann in gleichlaufenden Vierteln spielt oder die Punktierung genau umkehrt oder wie auch immer. Das sind gute Möglichkeiten, denke ich. Und auch das kann man wiederum natürlich mit langsam üben kombinieren. Und manchmal ist dann die Frage, was eben noch eine scharfe Punktierung ist, dann im langsamen Tempo doch eine ganz andere als im Tempo, in dem es gespielt werden soll.
Mhm. Jetzt hatten wir die Studie von Roger Sheffin und Gabriela Imrey schon ein paar Mal angesprochen, vielleicht ganz kurz, um die Leute abzuholen. Da ging es um das italienische Konzert von Bach,
genau.
Das Presto, was, glaube ich, über 10 Monate, wenn ich es nochmal richtig gerade erinnere, geübt wurde und wissenschaftlich begleitet wurde und man sich angeschaut hat, wie quasi diese Übestruktur im Einzelnen aussieht. Sie haben die Chunks schon angesprochen. Ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, diese Performance-Cues, die damit einhergehen, sind die identisch benutzt? Also vielleicht, um die Leute ein bisschen abzuholen an der Stelle, die Chunks wären quasi bestimmte Passagen aus dem Stück.
Mhm.
Und Performance-Cues könnten quasi sein, bestimmte Abschnitte innerhalb dessen. Mhm. Also ist das dann quasi das Gleiche für die Erinnerbarkeit oder für die Aufführungspraxis?
Ja, also die Performance-Cues oder Hinweisreize im Musikstück, das sind häufig bestimmte Punkte, die auch zum Auswendiglernen, zum Merken, zum Verinnerlichen der musikalischen Struktur dann dienen. Und das war ein Ergebnis, das die Gabriela Imrey halt ganz oft an diesen Punkten wieder angesetzt hat. Das kann sein, dass es gerade eine neue Phrase war oder auch Beginn einer Seite. Also sowohl musikalisch, strukturell als auch visuell können solche Punkte sehr, sehr hilfreich sein. Und die Chunks sind häufig aber dann noch kleinere Einheiten, also noch kleinere Segmente, 2 Takte, 4 Takte, die halt dann wiederholt geübt werden. Wenn ich das meinen Studierenden zeige, dann finden die das manchmal so ein bisschen ernüchternd, wie häufig bestimmte Passagen wiederholt werden, real. Also wenn man das jetzt wirklich mal aufzeichnet, das ist ja so ein Diagramm, so wird es dann dargestellt mit sehr vielen Linien, was dann immer gespielt wurde. Also es ist visuell sehr gut aufbereitet in den Studien und sieht so ein bisschen fast wie ein Barcode aus. Und es ist fast ein bisschen auch erschreckend, dass dann manche Passagen halt in 20, 30, 40 Mal immer wiederholt werden. Und meine Studierenden sind der Meinung, man müsste doch damit so, oder sie würden es bevorzugen, dann vielleicht mal eine andere Strategie auch einzusetzen, nicht das einfach zu wiederholen, sondern vielleicht dann auch mental zwischendurch zu üben, diese Stellen. Aber ich glaube, wenn man sein eigenes Überverhalten aufzeichnet, sieht das bei vielen doch ziemlich ähnlich aus. Also ich glaube, wie oft wir bestimmte Passagen wiederholen, machen wir uns manchmal gar nicht bewusst. Und umso wichtiger, auch andere Methoden einzusetzen.
Ja, das finde ich auch einen spannenden Punkt. Ich meine, die Studie ist schon ein paar Tage alt, die ist nicht mehr so ganz aktuell. Und bestimmt würde man heute aus wissenschaftlicher Sicht und aus, wenn man darüber nachdenkt, wahrscheinlich mehr Methodenvielfalt anwenden. Aber ich würde auch behaupten, dass der gemeine Überalltag wahrscheinlich einen dann doch eher den Ehrgeiz einen selber packt und man dann doch irgendwie die Stelle 10-mal spielt, bevor man sich irgendwie kurz überlegt, eine andere Methode anzuwenden.
Ja, also kurzfristig gesehen verbraucht das natürlich noch weitere kognitive Ressourcen. Dann hast du mal den Moment zu überlegen, was könnte ich jetzt für Alternativen einsetzen. Aber wenn man das verinnerlicht und einbaut, dann kann es auch was ganz Natürliches werden. Aber es braucht erstmal, glaube ich, so ein bisschen Überwindung auch. Mhm. Ne? Ich glaube, auch wie auch mentales Üben natürlich eine gewisse Überwindung vielleicht erstmal braucht, weil Spielen in der Regel ja auch mit Freude verbunden ist. Ist etwas, was Spaß machen soll, wenn wir unsere Methodik spüren. Und das jetzt erstmal nur im Kopf zu machen, ist, glaube ich, erstmal eine Herausforderung für viele. Mhm. Und so ähnlich würde es auch durchaus beim langsamen Üben sehen, obwohl das für viele von früh auf vom Erlernen des Instruments viel gebräuchlicher ist als andere Varianten des Übens.
Mhm. Ich fand es auch ganz spannend in der Studie von Sheffin, wie hoch der Stellenwert ist, sich das Stück am Anfang einmal aufzubauen, zurechtzulegen, sich zu strukturieren und so ein bisschen auch zu organisieren. Wie viel Zeit das einnimmt, um quasi danach diese Performance-Cues, diese Chunks auch sich bilden zu können. Also wie viel Vorarbeit vor dem eigentlichen Üben eigentlich schon passiert, um dann auch bestmöglich von der Übezeit zu profitieren.
Absolut, ja. Also das ist wirklich ein interessantes Ergebnis auch. Es kann sein, das weiß ich jetzt nicht genau, dass es auch ein bisschen der Studie geschuldet ist. Ich weiß nicht genau, ob die es ist wirklich eine sehr gute Pianistin, ob sie sich immer die Stücke so erarbeitet, aber ich denke schon, dass sie zumindest ansatzweise, dass das ihre Methode ist. Und ja, sie hat ja dann auch eine bestimmte Passage sich so zurechtgelegt, die sie halt dann, wo sie genau diese Merkpunkte, diese Retrieval Points oder Hinweisreize dann sehr bewusst auch gesetzt hat und hat dann auch eine bestimmte Intention gehabt, die sie umsetzen wollte. Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Vielleicht um dieses Themengebiet langsames Üben so ein bisschen abzuschließen. Wenn Sie jetzt auch nochmal da mit dem Blick zurück auf die Studie gucken, würden Sie sagen, dass dieses Image des Wundermittels langsames Üben sich durch die Studie bestätigt hat? Also ist das auf jeden Fall, verdient der Ruf des langsames Üben? Oder was ist Ihre Schlussfolgerung aus der Studie? Vielleicht frage ich lieber so rum.
Also die Schlussfolgerung ist, dass es extrem verbreitet ist, was bis dahin einfach auch noch nicht so weit bekannt war, und zwar über verschiedene Genres hinweg und auch verschiedene Expertise gerade. Also man könnte meinen, das ist jetzt eher was für Anfänger, aber nein, auch gerade Erfahrene und gerade im Klassikbereich verwenden langsames Üben eigentlich in allen Karrierestadien. Das ist jetzt ein Ergebnis. Bei popularen Genres ist es dann stärker so, dass es dann ein kleines bisschen mit zunehmender Expertise abzunehmen scheint. Vielleicht wird auch insgesamt das Gewicht nicht mehr so stark auf das Üben gelegt, aber das war eine interessante Erkenntnis. Und wir haben natürlich versucht, auch die Qualität des langsamen Übens über die Selbstaussagen einzufangen und die Bedeutung, die Funktion. Aber was jetzt der nächste Schritt wäre, und das wäre natürlich ganz großartig, das auch weiter zu untersuchen, ist dann, wenn wir das jetzt experimentell erforschen würden, was wären dann für genaue Instruktionen oder vielleicht auch die Tempofrage, die wir vorhin schon besprochen haben, was wäre da besonders hilfreich? Würde man da zu weiteren Erkenntnissen auch gelangen? Also sage mal so, im Sinne einer pädagogischen Intervention oder auch in einem experimentellen Ansatz, ist da noch weitere Forschung auch notwendig. Und ob es jetzt das Wundermittel ist für alles, weiß ich nicht. Wir wissen aber jetzt inzwischen doch ein bisschen mehr aus der Forschung, eben, dass es im Zusammenhang mit der Informationsdichte und der kognitiven Belastung auf jeden Fall ganz, ganz entscheidende Vorteile bietet.
Mhm. Wir hatten ja vorher auch schon das Konzept Flow so ein bisschen angesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie die Arbeit kennen von Andreas Burzig, der diese sieben Wege oder sieben Funktionen quasi aufgeschrieben hat, was es braucht, um den Flow-Zustand beim Üben zu erreichen. Ich habe es mal gerade nochmal aufgeschrieben. Er hat unterschieden zwischen notwendigen und fakultativen. Notwendig wäre für ihn Klarheit der Ziele, Konzentration auf ein begrenztes Feld, das Verhältnis von Anforderungen und Fähigkeiten. Und fakultativ wäre das Gefühl von Kontrolle, die Mühelosigkeit des Handlungsablaufs, die Veränderung des Zeiterlebens, das Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein. Ich fand spannend, dass da dezidiert ja nicht langsam vorkam. Ich fand am ehesten kam der Sache noch nahe, das Verhältnis von Anforderungen und Fähigkeiten, dass das in einem guten Verhältnis sein muss, damit man diesen Flow-Zustand erreichen muss. Jetzt hat Ihre Studie so ein bisschen ergeben, dass langsames Üben bei ganz vielen ja schon zu so einer Art Flow-Zustand führt, oder?
Ja, gerade wenn es ein Stück neu erarbeitet wird, dass dann eben die Anforderungen ein bisschen heruntergeschraubt werden. Das ist ja auch wirklich das, was für das ursprüngliche Flow-Konzept von Csikszentmihalyi ganz im Vordergrund steht, genau diese Anforderungsfähigkeitsbalance zu finden. Andererseits, wenn es eben zu gering ist, die Anforderung, dann wird es eben leicht auch langweilig und ermüdend. Ne? Und das ist ja dann auch etwas, was bei sehr langem, langsamen Üben durchaus auch mit eintreten kann. Ne? Also ich glaube, das sollten wir auch nicht ganz vergessen. Auf jeden Fall denke ich, dass das langsame Üben auch generell nochmal sensibilisieren kann für die zeitliche Komponente, ne? In der Wahrnehmung, auch in der Selbstwahrnehmung beim Üben. Und dass wir nicht nur vielleicht über sehr schnelle Tempi in so einen Rausch, in so ein Flow-Erlebnis kommen, sondern dass es manchmal vielleicht auch die Möglichkeit ist, wenn wir eben uns auf die Klangfarbe, auf gestalterische Details konzentrieren und merken, das funktioniert auf einmal. Vielleicht, weil wir das Tempo ein bisschen reduziert haben. Ich bin ganz überzeugt, dass das auch zu Flow-Erlebnissen führt.
Mhm. Sie hat mir in der Vorbereitung die schöne Frage mitgegeben, ob es Grenzen des Konzepts für Flow in der Musik gibt. Würden Sie sagen, es gibt Grenzen?
Ja, das denke ich. Und das ist etwas, was uns weiter jetzt auch gerade aktuell sehr interessiert. Nämlich, dass für das Flow-Erlebnis, für das allgemeine Flow-Erlebnis in ganz verschiedenen Domänen bislang als konstitutiv eben die Zeitvergessenheit galt. Ne? Dass wir irgendwie aus dem Hier und Jetzt herausgenommen zu sein scheinen und ganz und gar in der Sache aufgehen. Und was mich besonders fasziniert an dieser Frage ist, dass wir in der Musik häufig von Flow-Erlebnissen sprechen, dass das für viele auch sehr erstrebenswert ist, auch für meine Studierenden. Flow ist irgendwie, das wollen alle, ne? Diese in Flow-Zustände kommen. Das ist auch eine ganz hohe Antriebskraft und Motivation, überhaupt solche Hochleistungstätigkeiten wie Musizieren auf professionellem Niveau auszuüben, denke ich. Aber gleichzeitig müssen wir gerade in der Musik ja wirklich zeitlich extrem exakt und kontrolliert sein. Und wie das zusammengeht, einerseits aus der Zeit herausgenommen zu sein und andererseits aber diese Kontrolle auch zu haben, diese zeitliche Kontrolle und die Zeitgestaltung im Griff zu haben, dass diese Diskrepanz, die finde ich, ruft nach weiterer Forschung. Ja, und da denke ich, da ist doch noch irgendetwas, also diese aus der Zeit herausgenommen zu sein, diese Distortion of Time, diese Zeitverzerrung, die oft erlebt wird bei Flow. Was ist das dann im Musikbereich? Oder spielt das eine weniger starke Rolle? Das denke ich, da ist eine Grenze im ursprünglichen Konzept und das muss weiter definiert werden.
Mhm. Das geht ja fast auch schon so ein bisschen in so eine, ja fast schon philosophische Richtung, ne? Weil das eine ist ja so ein bisschen so diese musikalische, exakte Zeit, die es gibt innerhalb des Stücks und innerhalb des Übens. Mhm. Und das andere ist ja quasi einfach die Wahrnehmung, wie die Zeit um mich herum weitergeht, stehen bleibt. Also es hat ja gar nicht mehr nur eine musikalische Komponente, sondern auch fast schon so eine Daseinskomponente auch, ne?
Absolut, ne? Und ich glaube, genauso wie Sie es gesagt haben, also das, so wird es auch gemeint in dem Flow-Konzept. Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, dass das Exakte ist und alles nur Automatismus und was halt dann irgendwie in der Motorik liegt und in den Muskeln und im motorischen Gedächtnis, da glaube ich, das trifft es nicht 100%. Also wenn wir Flow-Erlebnisse haben, trotzdem haben wir oft auch so eine geschärfte Wahrnehmung für das, was um uns herum passiert. Und auch gerade wenn wir in Ensembles spielen, ist es ja auch absolut notwendig, dass wir dann auch bei zeitlichen Abweichungen darauf gut reagieren können. Und trotzdem wird es als Flow-Zustand beschrieben, solche Situationen. Aber es fehlt dann möglicherweise diese Komponente, dass die Zeit eben wie verzerrt erschien. Auf jeden Fall wäre das abträglich, denke ich, ne? Wenn man aus der Zeit herausfällt, wenn man sich doch um die Zeitgestaltung kümmern muss.
Ja, absolut. Also wir behalten auf jeden Fall die Forschung hier sehr im Auge, denn auch der andere Teil mit, wie geht's weiter mit dem langsamen Üben, auch das mal wirklich nicht nur qualitativ zu untersuchen, sondern wirklich auch mit, also zu begleiten, wie das dann wirklich auch in der Übersituation sich ausgestaltet, ist sehr spannend. Und das Flow interessiert mich auch sehr auf jeden Fall. Um vielleicht so ein bisschen langsam aber sicher zum Ende des Gesprächs zu kommen, stelle ich all meinen Gästen sehr gerne mal zwei Fragen. Was üben oder lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
Ja, ich hätte gerne mehr Zeit, ne? Wie das viele Wissenschaftler sagen, was es das Üben auf dem Instrument betrifft. Aber so was das gemeinsame Proben betrifft, in einem kleinen Chor, in dem ich hier mitsinge, da merke ich doch immer wieder, dass da jede neue Probe auch, die wir haben, dann stimmlich mich auch weiterbringt. Also das heißt, das sind manchmal gar nicht unbedingt so bestimmte Aspekte, an denen ich dann arbeite, aber ich merke es dann manchmal im Nachhinein, auch wenn ich es mir nicht bewusst gemacht habe, vielleicht, was ich gerne verbessern möchte.
Ja. Und wenn Sie jetzt so an Ihre Studierendenzeit zurückdenken, aber auch gerne an Ihre Studierenden, die Sie heute betreuen, vor allem an die Musikstudierenden, würden Sie sagen, gibt es einen Tipp, um den Sie damals froh gewesen wären, hätte Ihnen das jemand schon mal früher gesagt?
Ja, ich war zu meiner eigenen Studienzeit, habe ich erst nach und nach so viele interessante Ansätze kennengelernt. Und ich glaube, wenn man von Anfang an die Vielfalt, auch was es da an wissenschaftlichen Erkenntnissen schon gibt, noch stärker hätte vermittelt bekommen, das wäre, glaube ich, hilfreich gewesen. Mhm. Ja, also das mentale Üben hat mich schon zu Studienzeiten fasziniert, aber es hat eigentlich in meinem eigenen Instrumentalunterricht damals überhaupt keine Rolle gespielt. Und ich glaube, dieser Transfer der Vielfalt auch an Erkenntnissen aus der Forschung in die Praxis, das wäre, glaube ich, hilfreich gewesen.
Mhm. Das finde ich sehr schön. Herr Böller, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Das hat großen Spaß gemacht. Sehr gern, hat Spaß gemacht, ja.
Bevor die Folge wirklich zu Ende ist, hier noch ein kleiner Hinweis. Das war schon die letzte Folge der zweiten Staffel. Die nächste Folge am 1. September wird dann auch gleich schon der Start zur neuen Staffel sein. Vorher bin ich aber noch neugierig. Was hat euch bisher gut gefallen und was vielleicht eher weniger? Wovon sollte in Zukunft mehr geben und welcher Gast sollte eurer Meinung nach unbedingt mal in den Podcast kommen? Wie schon in den letzten Jahren habe ich dazu eine kleine Umfrage vorbereitet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das Besondere dieses Mal: unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlose ich einen Notengutschein von Stretter Music im Wert von 50 Euro. Vielen Dank an Stretter für diese wunderbare Unterstützung und euch herzlichen Dank fürs Abstimmen und natürlich viel Erfolg beim Gewinnspiel. Wir hören uns am 1. September und bis dahin sage ich ciao und bis bald, euer Patrick.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yote ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yote ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.